16. Arival war durch die heftige Erschütterung seiner Nerven völlig zusammengebrochen. Durch den Fluch des Bruders und den Mord seines eigenen Sohnes, der eine Frucht seines verbrecherischen Anschlages auf die damals gewaltsam entführte Fedja war. Nun kam die Zeit, in der Kamono ihn wieder, wie früher, völlig beherrschte. Den Dienern hatte Kamono bei strengster Strafe verboten, von dem Vorfall im Parke nur ein Wort zu reden. Nur Ataya kannte den Vorfall und hatte ihn Kamono berichtet. Dieser wusste ihr sofort klarzumachen, wie sehr ihr Interesse verlangte, darüber zu schweigen, dass vielleicht ein Thronerbe vorhanden, dessen Tod ungewiss sei. Wohin hatten sich aber Muharreb und Upal gewandt? Das zu erfahren, war dem Oberpriester wichtig. Ebenso, ob Muraval nur eine schwere Verwundung erhalten oder tot sei. Er vermutete Muharebs Zufluchtsort am Meeresgestade und wurde in dieser Ansicht bestätigt, als Arval ihm die Entdeckung Arvodos von den wunderbaren Schätzen in den Höhlen des Virdu berichtete. Sogleich gab er Befehl, dass eine größere Anzahl der getreuesten Tempeldiener, die längst verlernt hatten, sich vor Göttern, Dämonen und Allvater zu fürchten, sich bereit mache, in die Höhlen des Virdu zu dringen, um dem Zufluchtsorte Muharebs einen Besuch abzustatten. Unter seiner Führung gelangten sie vom Meere aus zu dem kleinen Paradiese. Sie fanden die einstige Wohnstätte des Königssohnes, aber sie war leer. Nichts verriet, dass sie in letzter Zeit bewohnt worden sei. Auch der Gang in das Innere des Berges wurde gefunden. Die Stätte, an der einst Fedjas versteinerter Körper gelegen, doch leer, war auch diese Grotte. Keine Spur der einstigen Naturkostbarkeiten mehr vorhanden. Düsteren Blickes und ahnungsvoll ordnete jetzt Kamono an, tiefer in die Höhlen des Virdu einzudringen. Zahllose Manga-Fackeln wurden aufgestellt, die die gewaltigen Höhlen taghell erleuchteten. Die noch sichtbaren Spuren im feinen Sande zeigten deutlich, welcher Weg einzuschlagen war. Er führte zu all den Stellen, die einst Upal dem Arvodo gezeigt. Doch leer war es auch hier. Herausgebrochen war der kostbare Orostein, das weiße Rot, kahles Gestein, geborstene Felsen starrten überall, keine Schätze des Dämons Usklom winkten. Kamono fand auch die Stelle, wo das Luftschiff Upals gestanden hatte. Er sah hinauf in den Riesenkamin, der nur mittels einer solchen Maschine zu erreichen war, und musste sich sagen, dass die oben befindlichen Schätze vorläufig auch ihm unerreichbar blieben. Wut im Herzen musste er unverrichteter Sache mit den Seinen umkehren. Er verwünschte den schlauen Upal, der, wie er sicher annahm, ihm zuvorgekommen war. Kamono musste seinen Ingrimm niederkämpfen. Gegen diese Tatsachen half nichts als Geduld. Arival wütete, als Kamono ihm mitteilte, dass weder von Muharreb noch den Schätzen auch nur das Geringste zu finden sei. In seinem kranken Gehirn brütete er einen Gedanken aus, der ihn immer mehr beherrschte, bis er sich endlich zu einem furchtbaren Befehl aufraffte. Er wurde von dem Glauben besessen, dass sein Bruder sich mit dem Dämon Usklom zu seinem Untergange verschworen habe. Dass darum Usklom die Schätze nur in größere Tiefen versenkt habe und dass im Inneren der Berge Muhareb mit Usklom hause, um ihn und sein Haus zu verderben. In fürchterlicher Wut rief er eines Tages: Ersäufen will ich beide, denn ich bin der Herrscher von Malona. Mir gehört diese ganze Welt. Herr bin ich der Oberwelt wie der Unterwelt. Usklom, du alter Feind meines Stammes, ich vernichte dich. Er gab Befehl, man solle die Felsen mit Nima sprengen und das Meer hineinleiten in die Höhlen des Virdu. So wolle er Usklom und Muhareb, den Erbfeind und den Thronfeind, besiegen. Carmono versuchte ihn vergeblich davon abzubringen. Die Wahnsinnsidee war stärker. Schließlich gab Carmono nach, denn er glaubte, dass dieses Beginnen von keinen größeren Folgen sein würde, als dass die Höhlen sich mit Wasser füllen würden. Heimlich hoffte er jedoch, dass der König bei dem vermeintlichen Sieg über Usklom seinen Untergang finden würde. Artaja litt stark unter der Tyrannei ihres Vaters. Nur sie und Carmono duldete er um sich. Unwillkürlich schloss sie sich dadurch dem Höchstpriester näher an, der es verstand, sie zu bedauern und ihr Ratschläge gab, wie sie den Anfällen des Königs am besten begegnete. Weiter wusste er Avodo hinzustellen als einen Mann, der nur selbst herrschen wolle durch sie, der ihr das Zepter entwinden würde und nicht daran denke, sie an der Herrschaft teilnehmen zu lassen. Alle diese heimlichen Einflüsterungen ließen sie viel darüber nachdenken, ob es nicht besser sei, des Höchstpriesters Weib zu werden, dessen Macht und Einfluss sie sehr wohl kannte. Carmono, gewandt in allen Künsten, huldigte der Schönheit Atayas. Und da das Fest der Schönheit nahte, an dem stets das schönste Mädchen für eine längere Zeit als sichtbare Göttin der Schönheit gefeiert wurde, ließ er durchblicken, dass Ataya vielleicht in seinem Priesterreiche den Sieg erringen könnte. Das eitle Geschöpf wurde berauscht von dem Gedanken, diesen Preis erringen zu können, der als das Höchste auf Malona galt, zu dem ein Weib emporgehoben werden konnte. Carmono war nun seiner Beute sicher. Den kranken König zu gewinnen fiel ihm leicht. Avodo wurde durch sein Heer am Gebirgsfuße festgehalten. Keine Nachricht von dem Geschehenen gelangte zu ihm. Am Tage des großen Opferfestes der Göttin der Schönheit ward Ataya der Schönheitspreis zuerkannt. Carmono erhielt die Hand der Prinzessin. Der Tempel triumphierte. Fern am Meeresgestade aber ertönten wuchtige Hammerschläge. Zur Herstellung der Minen, deren Sprengung dem Meere einen Zugang in die Höhlen des Würdu verschaffen sollte.